NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Januar 1945. Sowjetische Truppen befreien das Konzentrationslager Auschwitz.
Wenn Sie Berlin kennen, haben Sie den blauen Fesselballon schon einmal gesehen. Die Welt steht groß darauf. Nahe dem Checkpoint Charlie kann man damit in die Luft steigen und sich die Stadt von oben ansehen. Wenn Sie das tun und von oben steil nach unten blicken, sehen Sie ein mächtiges, längliches Gebäude. Das ist heute Olaf Scholz Finanzministerium und war in der NS-Zeit Hermann Görings Luftfahrtministerium. Etwas nördlich davon stand Adolf Hitlers neue Reichskanzlei, zerbombt im Krieg. Heute steht dort ein Hotel mit Parkplatz. Südlich von Görings Bau sehen Sie eine graue Fläche, nichts wächst dort. In der Mitte steht ein moderner, weißer, quadratischer, flacher Bau, die Topographie des Terrors, ein Dokumentationszentrum genau dort, wo die Schaltzentrale von Auschwitz stand, das Reichssicherheitshauptamt, das Reich von Heinrich Himmler. Diese Zentrale des Terrors lag nicht ohne Grund im Machtzentrum des NS-Staates.
Es war ein rassistischer Staat,
sagt Andreas Nachama, bis vor kurzem Leiter des Dokumentationszentrums.
Es war ein Staat, der darauf basierte, auf einer scheinbaren Rassetheorie eine Hierarchie von Menschen herzustellen, an deren Spitze blonde, blauäugige Germanen standen und die sich dann nach hinten hin sozusagen öffnete und an deren Ende der Slave und der Jude waren. Und das war der Kitt, der dieses ganze System zusammengehalten hat. Die waren, glaube ich, tatsächlich von diesem Unsinn, den sie da erzählt haben, auch überzeugt. Also die glaubten daran, dass sie dieses Europa rassisch sanieren würden.
Von hier aus wurde der Völkermord geplant und gelenkt. An diesem Ort residierte Heinrich Himmler, der im Sommer 1941 dem KZ-Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, eröffnete, dass dort in Südpolen das größte Vernichtungslager der Deutschen entstehen sollte.
Dieser sagte mir dem Sinne nach, ich kann das nicht mehr wörtlich wiederholen, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen.
Bis 1941 gab es im Ort Auschwitz nur das Stammlager Auschwitz I, eine ehemalige polnische Kaserne. Über dem Tor die berüchtigte Inschrift: Arbeit macht frei. Nun entstand ein sogenanntes Interessengebiet Auschwitz. Ein Gelände von etwa 40 Quadratkilometern, umfasst von zwei Flüssen und Sümpfen. Auf freiem Feld mussten sowjetische Kriegsgefangene das Dörfchen Birkenau abreißen und dort einen riesigen Lagerkomplex bauen. Auschwitz II, Birkenau. Ein gewaltiges Vernichtungslager mit Selektionsrampe, am Ende 6 Gaskammern und 4 Krematorien. Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss sagte nach dem Krieg als Zeuge vor dem Nürnberger Militärgerichtshof dies:
Die arbeitsfähigen Häftlinge marschierten sofort nach Auschwitz bzw. nach den Lagern Birkenau. Und die nicht arbeitsfähigen wurden zuerst nach diesen provisorischen Anlagen, später dann in die neu erbauten Krematorien gebracht.
Auschwitz-Birkenau war sowohl Vernichtungslager als auch ein gigantisches Konzentrationslager. An der Selektionsrampe wurden vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen direkt auf den Weg in die Gaskammern geschickt, während die Arbeitsfähigen ins KZ auf dem gleichen Gelände oder in eines der 50 Außenlager kamen. Von dort aus wurden sie zur Zwangsarbeit eingesetzt. Vor allem im KZ Auschwitz III Monowitz der Buna-Werke, ein Werk der IG Farben. In Auschwitz kamen nach seriösen Schätzungen zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Menschen um, vor allem Juden. Auschwitz wurde zu dem Symbol für den Holocaust.
If we look at it historically,
wenn wir es historisch betrachten, diente Auschwitz den Deutschen nach dem Krieg als eine Art Alibi.
Diese ungewöhnliche These vertritt der US-amerikanische Historiker und Holocaust-Forscher Timothy Snyder. Er ist Professor an der Universität in Yale. Warum soll Auschwitz ein Alibi sein?
Germans truly did not know.
Die Deutschen wussten wirklich nicht, was in Auschwitz-Birkenau geschah. Wenn wir also sagen, Auschwitz ist der Holocaust und der Holocaust ist Auschwitz, dann können wir fälschlicherweise schließen, dass die Deutschen nichts über den Holocaust wussten.
Das findet Historiker Snyder problematisch, weil es seiner Meinung nach ein Weg ist, sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Tatsächlich ist die Zahl der deutschen Täter im Holocaust jedoch um Größenordnungen höher, denn sie umfasst Zehntausende von Menschen und Hunderttausende von Zeugen oder indirekten Teilnehmern.
Knapp die Hälfte der vom Holocaust betroffenen etwa 6 Millionen Juden wurde nicht in Vernichtungslagern wie Auschwitz vergast, sondern bei tausenden Polizeiaktionen erschossen oder sie starben an Hunger und Krankheiten. Der reale Völkermord im Osten sollte geheim bleiben, doch die Ausrottungsrhetorik war allgegenwärtig.
Der Jude ist die große Gefahr der Menschheit. Und wenn es uns nicht gelingt, ihn auszurotten, dann haben wir den Krieg verloren.
Robert Ley, Reichsleiter der NSDAP, auf einer Kundgebung in den Niederlanden 1942.
Man muss sie vernichten, man muss sie ausrotten.
Wilhelmine Süßkind aus Coesfeld und ihre Familie wurden Ende 1941 deportiert. Normale Polizisten holten sie in Coesfeld ab. In Münster sammelte man die jüdischen Deutschen aus dem Umland und brachte sie mit einem Reichsbahnzug nach Riga in Lettland. Die Deportation war öffentlich.
Wir waren 4 Tage unterwegs und wie wir in Riga ankamen, da waren auf dem Bahnsteig die SS-Leute mit großen Hunden und Gewehre. Und dann hieß es, alte Leute und Kinder, die nicht laufen können, die können mit dem Wagen fahren zum Ghetto herein. Aber mein Schwiegervater, verschiedene ältere Leute und Kinder haben das gemacht. Die sind nie in Riga angekommen.
Sie alle wurden sofort erschossen. Die Opfer hatten sich selber selektiert. Ausgedacht und organisiert wurde das alles hier in der Berliner SS- und Gestapo-Zentrale. Kopf der Holocaust-Organisation in Himmlers Reich wurde SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Die praktische Organisation der Deportationen und Todeszüge übernahm 1941 Adolf Eichmann, Chef der Dienststelle 4D4, dem sogenannten Judenreferat.
Es war jedenfalls Spätsommer, als Heydrich mich zu sich befahl. Und er sagte mir, der Führer hat die physische Vernichtung der Juden befohlen. Und dann wusste ich Bescheid und habe nichts drauf gesagt, weil ich dazu nichts mehr sagen konnte.
Eichmann machte sich an die Arbeit, kein blutrünstiger Massenmörder, sondern ein Planer des Grauens. 1000 Menschen pro Zug. Eichmann hasste es, wenn durch spontane Pogrome, zum Beispiel in Rumänien, seine Statistik durcheinander geriet. Die Mitarbeiter damals waren keine Schreibtischtäter, betont Andreas Nachama, ehemaliger Leiter des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors.
Die sogenannten Schreibtischtäter, das ist eher eine Erfindung der Nachkriegsgeschichtsschreibung. Die hier gearbeitet haben, waren eben oftmals auch als Leiter von Einsatzgruppen hinter der Front und haben schlimmste Arbeit gemacht, haben nämlich gemordet und die Morde koordiniert, beides.
Die berüchtigten Einsatzgruppen zogen hinter der Wehrmacht her und begannen mit Massenerschießungen. Diese Einsatzgruppen bestanden oft aus Polizeibataillonen, die komplett aus Deutschland abgezogen und zum Judenmord nach Polen und Russland gebracht wurden, betont Holocaust-Forscher Timothy Snyder.
Das bekannteste Massaker ist Babi Yar, aber es ist eines von vielen der großen Massaker im Osten, an denen die deutsche Polizei teilgenommen hat.
Dieser Teil des Holocaust war nicht geheim, sondern fand im Osten an tausenden Erschießungsgruben statt. Polizisten berichteten davon ihren Familien beim Heimaturlaub, Wehrmachtssoldaten wurden Augenzeugen an den Hinrichtungsorten. Und auch in den jüdischen Gemeinden sprach sich herum, was Deportation in den Osten bedeutete. Die Familienangehörigen von Imo Moskowitsch ahnten 1942, was auf sie zukam. Sie wurden aus Essen nach Auschwitz deportiert. Das vergaß der inzwischen verstorbene Moskowitsch nie.
Es war ein ganz normaler Personenzug, vollgepfropft mit Essener Juden, von einer mit aufgepflanztem Bajonett bestückten SS-Mannschaft begleitet. Meiner weinenden Mutter riss der Schmerz des Abschieds einen langgezogenen Schrei aus dem Körper, der sich wie ein schriller, nervenzerfetzender Ton einer überdehnten Saite über den ganzen Bahnhof legte. Dieser Schrei hat sich in mein Hirn gebrannt und die unmenschliche Angst, die sich damit verbindet, verfolgt mich selbst in meinen zufriedensten Stunden. Ich höre ihn immer, immer diesen langgezogenen Schrei meiner Mutter, diesen Urschrei voller Todesahnung.
Heute vor 75 Jahren, nachmittags um 15 Uhr, nahm das Grauen in Auschwitz ein Ende. Einheiten der Roten Armee erreichten das Gebiet und befreiten ungefähr 7000 Menschen aus dem Konzentrationslager. Gaskammern und Krematorien hatte die SS zuvor noch gesprengt. Wer noch gehen konnte, war in die berüchtigten Todesmärsche gezwungen worden, zu den Konzentrationslagern weiter westlich. In den reinen Vernichtungslagern Treblinka, Sobibor, Belzec und Majdanek gab es so gut wie keine Überlebenden. Auschwitz überlebten einige 10.000 Gefangene, denn es war kein reines Vernichtungslager, wo alle Ankommenden direkt ermordet wurden, sondern auch ein Konzentrationslager. Wer in ein anderes KZ verlegt wurde oder bei Kriegsende auf den Todesmarsch musste, hatte eine Überlebenschance. Hinzu kam, dass der langjährige Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höss, zwar nach dem Krieg untertauchte, aber von den Briten in Flensburg gefasst wurde und im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess als Zeuge aussagte.
Bei all diesen Zweifeln, die mir kamen, war immer wieder einzig ausschlaggebend und immer mich wieder zurückwerfen, der Befehl, der unbedingte Befehl und die dazugehörige Begründung des Reichsführers Hitler.
Höss wurde später in Polen vor Gericht gestellt und in Auschwitz gehängt. Auschwitz wurde zusätzlich durch die vierteilige US-amerikanische Fernsehserie Holocaust zum Symbol für den Judenmord. Never Again, nie wieder, geriet zu einem Schlagwort in der Debatte um den Holocaust. Timothy Snyder empfindet die Fokussierung auf die Einmaligkeit von Auschwitz dabei als problematisch.
Ein Problem bei Never Again ist, dass Never Again zu einer Art Beschwörung werden kann. Was wir nicht glauben, ist, dass wir selbst das Potenzial haben, das zu tun, was ein deutscher Polizist 1941 in der besetzten Ukraine gesagt hat. Wir sollten also fähig sein, in uns und unseren Politikern, in unseren Gesellschaften die Anzeichen dafür zu erkennen, dass das wiederkommen könnte.
Timothy Snyder gehört zu den schärfsten Kritikern von Präsident Donald Trump. In seinem Buch Über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand, warnt er eindringlich vor einem möglichen Zusammenbruch der Demokratie und einem totalitären Regime in den westlichen Gesellschaften. Für Snyder ist der Holocaust zwar beispiellos, aber man sollte seiner Meinung nach vergleichbare Ursachen und Abläufe bedenken.
Ich würde niemals sagen, dass der Holocaust wie der sowjetische Terror oder wie Ruanda oder wie der Völkermord an den Armeniern war. Dies sind alles unterschiedliche Ereignisse. Wenn wir sie jedoch verstehen wollen, müssen wir über ihre Ursachen nachdenken. Und einige der Ursachen des Holocaust sind in der Tat ziemlich ähnlich wie andere Massenmorde, Völkermorde oder ethnische Säuberungen.
In Berlin, im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, wird ausschließlich das NS-Terrorsystem beschrieben. Ein Teil davon ist Auschwitz. Ob und wie die Besucher es vergleichen mit anderen Menschheitsverbrechen, bleibt ihnen selbst überlassen. Das Interesse am deutschen Umgang mit der eigenen Geschichte ist jedenfalls gewaltig. 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr in die Topographie des Terrors. Mehr als an jeden anderen Erinnerungsort in Deutschland.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz heute vor 75 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.